und herzlich willkommen zu Folge 220 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute spreche ich mit Tim. Hallo Tim.
Einen schönen guten Abend aus Berlin.
Und auch mit Moritz. Hallo Moritz.
Guten Abend.
Ja, uns kommt die schöne Aufgabe zu, heute über Fortuna Düsseldorf zu sprechen. Und ja, das heißt eben vor allen Dingen, dass wir uns damit beschäftigen werden, hier Daniel Thun zu verabschieden und uns auch schon ein bisschen mit dem neuen Trainer zu beschäftigen. Aber ich glaube, so wahnsinnig viel Kapazitäten haben wir dafür jetzt alle noch nicht gehabt. Also ich glaube, dieser Abschied von Daniel Thun wiegt ja schon sehr, sehr schwer. Wie geht's denn euch so damit? Mit welchem Gefühl startet ihr jetzt überhaupt hier gerade in diese Aufnahme hinein?
Ich würde sagen, das Gefühl, was wir schon aus dem Stadion mitgenommen haben, überdauert, weil ich glaube, zumindest unter uns war eigentlich kein Zweifel mehr, dass Daniel Thun jetzt gehen müssen wird. Das heißt, eigentlich war es jetzt keine große Überraschung mehr, aber es war ja trotzdem auch nicht besonders schön. Und ja, ich würde sagen, ich habe diese Stimmung konserviert und trage die jetzt auch mit in die Aufnahme.
Ja, also ist einfach die richtige Entscheidung zu dem Moment. Und ich weiß nicht, wir haben es ja die Wochen über schon kommen sehen, dass irgendwann dieser Moment bevorstehen wird. Natürlich in dem Moment, in dem es vollzogen ist, wiegt es nochmal anders. Und es tut mir auch sehr weh, dass man halt mit Daniel Thun irgendwie nicht den großen Erfolg, an dem man so nahe gekratzt hat, feiern konnte, weil das einfach ein unglaublich sympathischer Typ ist, der hoffentlich auch relativ bald einen neuen sympathischen Club bekommt, auch aus finanzieller Sicht für Fortuna Düsseldorf, wo man dann halt aus der Ferne irgendwie auch mal spinsen kann, wie geht's dem Danny jetzt? Also der ist mir über die Jahre schon so als Mensch ans Herz gewachsen. 131 Folgen lang war das jetzt auch der Trainer, dem wir mal mehr, mal weniger zugetraut haben. Aber jetzt in den letzten Wochen war es ja schon ersichtlich, dass wir ihm auch nicht mehr viel zugetraut haben. Und deshalb finde ich es auch gut, dass man diesen Schritt jetzt gegangen ist, so wie es alles tut. Schade, dass dann die Art und Weise, wie dann die Trennung übers Wochenende sich wohl vollzogen hat, nicht ganz so schön war. Aber ja, Daniel Thun darf gerne irgendwo erfolgreich arbeiten, solange das den Erfolg der Fortuna nicht einschränkt.
Ja, ich glaube, bei den Worten können wir uns alle anschließen und ja, und ich glaube, wir sprechen auf jeden Fall gleich auch nochmal ein bisschen länger irgendwie über diese Zeit, die ja wirklich sehr, sehr besonders gewesen ist. Also gerade im heutigen Fußballgeschäft, dass man halt irgendwie jemanden hat, der 3,5 Jahre trainiert und dann eben auch, glaube ich, einfach von mehr oder weniger allen einfach so sehr geschätzt wird. Das kommt ja sehr, sehr selten vor im heutigen Geschäft, auf jeden Fall. Ja, wie ist es jetzt dazu gekommen? Ich glaube, die Entwicklung der letzten Wochen haben wir alle noch sehr, sehr genau vor Augen. Dann gibt es halt eben dieses Loser Leaves Town Spiel gegen den ersten FC Nürnberg, die halt wirklich auch mit einem großen Rucksack nach Düsseldorf reisen. Und ja, der Trainer entschließt sich dazu, an der Mannschaft sehr, sehr wenig zu ändern. Ich glaube, Zimbo, der für den verletzten Lundahl reinkommt, ist letztendlich die einzige Änderung. Und dementsprechend bin ich dann auch in dieses Spiel reingegangen mit der gleichen Erwartung, die ich halt eben auch schon vor dem Bochum-Spiel hatte und die sich dann ja auch dort schon bestätigt hat, nämlich dass wir halt sehr, sehr wenig im Spiel nach vorne sehen werden und dass man eben versuchen wird, dieses Spiel vor allen Dingen mit Einsatz und mit Mentalität zu gewinnen und Ja, und dementsprechend sieht dann halt das Spiel in den ersten Minuten eben noch aus, würde ich sagen.
In den ersten 45 Minuten mindestens. Vielleicht noch können wir sogar noch weitergehen. Also das war ja einfach ein Offensivboykott der Fortuna fast in der ersten Halbzeit. Aber tatsächlich deutete sich das ja schon durch die Aufstellung an. Hab auch tatsächlich mir sofort überlegt, wer denkt denn jetzt eigentlich von den aufgebotenen Spielern offensiv. Aber das ist jetzt vergossene Milch, ob man da jetzt offensiver hätte aufstellen müssen oder nicht. Die erste Halbzeit war grauenhaft. Was in der zweiten Halbzeit vielleicht ein bisschen besser wurde, ist, dass man überhaupt mal gefährlich vors Tor kam und auch zwei Tore zu Hause mal geschossen hat. Aber die Art und Weise, in der man das Spiel verloren hat, ja, war ein klares Signal auch, dass es so nicht weitergehen kann.
Also ich würde ja sagen, dass es durchaus ein paar, sagen wir mal, leicht positive Aspekte zu betrachten gab in dieser ersten Halbzeit. Oha. Vor allem ist mir aufgefallen, ich hatte irgendwie ein paar Spiele mal nebenbei von Nürnberg gesehen, so ein, zwei. Und was mir auffiel, war auf jeden Fall, dass man dieses Kurzpassspiel der Nürnberger unterbinden konnte und dass man doch für Fortuna-Verhältnisse relativ häufig mal ins Angriffspressing gegangen ist, was auch zu Ballverlusten auf Seite der Nürnberger geführt hat, was natürlich mitnichten dazu geführt hat, dass man dann, obwohl man den Ball gewonnen hat, daraus Torchancen sich erspielen würde. Aber immerhin habe ich das gesehen und ich glaube, dass das Erste, also dass Nürnberg eben nicht so in sein Spiel gekommen ist, in dieser ersten Halbzeit mit diesen vielen kurzen, schnellen Pässen, die sie sonst gerne spielen, um sich aus Situationen zu lösen, ist wahrscheinlich auf ein ganz gut funktionierendes Pressing und ein ganz gut funktionierendes Verschieben der Mannschaft dahinter damit zu erklären. Ansonsten gab es noch so eine Halbchance von Emma und das war es dann auch auf dem Pluszettel, glaube ich.
Ja, zur Halbzeit stehen 0,08 Expected Goals. Also mehr braucht man auch nicht mehr sagen zur ersten Halbzeit, was offensiv angeht. Defensiv, was du gesagt hast, kann ich vielleicht verstehen. Auf der anderen Seite habe ich mir die ganze erste Halbzeit halt auch gedacht. Das ist ja jetzt auch nicht ein erster FC Nürnberg, der gerade vor Selbstvertrauen strotzt und dass dann auch mal dazwischen kommt. Ist jetzt nicht so verwunderlich.
Ja, ich habe mir auch irgendwann aufgeschrieben, Pressing, Not gegen Elend, weil irgendwie beide Teams irgendwie mit ihrem Pressing es überhaupt nicht geschafft haben, den anderen irgendwie wirklich zu stressen. Zumindest war das mein Eindruck. Ist letztendlich, glaube ich, aber auch ziemlich egal, weil ich glaube, dass wir da dann vielleicht gegenteilige Meinungen haben, können wir vielleicht einfach an der Stelle so stehen lassen, weil es einfach auch keine große Relevanz mehr hat für die Zukunft. Und können uns hoffentlich in zwei Wochen dann drüber unterhalten, wie das Pressing der Fortuna unter Markus Anfang aussieht und uns da auf jeden Fall breit drüber austauschen, würde ich sagen.
Nicht nur darüber, Tim, du hast es schon also auch ganz kurz, noch ganz kurz, Lou. Nicht nur übers Pressing, sondern eben auch, was ich mir noch zur ersten Halbzeit aufgeschrieben hatte, dass ein Raumgewinn, wenn man im Spielaufbau ist, eigentlich nur dann stattfindet, wenn Kastenmeier einen Ball anbringt, einen langen Ball an die hochstehenden Außen. Das waren die einzigen Möglichkeiten, wie man mit dem Ball, wenn man den in der eigenen Abwehrreihe hat, tatsächlich irgendwie ein bisschen Raum gut machen konnte. Ich hoffe, und ich meine, das sind ja auch Sachen, die wir jetzt schon seit einer Weile sehen. Und deswegen war das auch nochmal ziemlich exemplarisch dafür, wie schwach es um die Offensivbemühungen der Fortuna aussah.
Ja, trotzdem konnte es einem dann ja ein bisschen optimistischer stimmen, dass man dann halt in der zweiten Halbzeit eben mit ein bisschen mehr Risiko in der Lage war, halt auch ein bisschen Gefährlichkeit auszustrahlen. nach einer Halbfeldflanke kann dann Danny Schmidt auf Azusi ablegen, der sein erstes Tor macht, aber relativ bald danach muss man dann halt eben auch das 2:1 hinnehmen. Ich glaube, kurz davor gibt es schon eine VAR-Diskussion beziehungsweise Situation, wo dann der Elfer zurückgenommen wird. Mich hat das total geärgert, dass halt auch dieser zweite Elfmeter gegeben wird. Das ist für mich wieder so eine Situation, wo halt Azusi aus einem Meter angeschossen wird und wo dann halt letztendlich gesagt wird, dass es irgendwie eine unnatürliche Handhaltung ist, was ich halt eben überhaupt nicht finde, so, weil letztendlich impliziert es halt immer, dass man sich die Beine hinten, dass man sich die Arme hinten auf den Rücken irgendwie tackern muss. Und das ist ja einfach nicht realistisch in so einer Situation. Aber ich habe da relativ wenig Widerspruch gelesen. Ich glaube, das wird einfach mittlerweile größtenteils so hingenommen, dass wir einfach diese Elfmeter zu akzeptieren haben. Und dann ist es eben so, ich habe mich auch weniger darüber aufgeregt als, glaube ich, bei den meisten anderen Spielen, einfach weil das auch so ins Bild passte und man sowieso eigentlich längst dieses Gefühl hatte, heute endet halt hier irgendwie diese Ära des Trainers und wie das letztendlich passiert, ist eigentlich fast schon egal. Man wohnt dem halt eben irgendwie nur noch so bei. Wie habt ihr dieses 2:2 aufgenommen? Also da habe ich dann schon irgendwie gemerkt, dass da schon nochmal so ganz, ganz kurz ein bisschen ein Ruck irgendwie durch die Arena ging, obwohl wirklich vorher die Stimmung schon grauenvoll war. Habt ihr euch da wirklich drüber gefreut? Habt ihr vielleicht irgendwie sogar gedacht, boah, hier geht irgendwie noch was, weil es war ja schon auch klar zu sehen, dass Nürnberg da jetzt auch nicht mit der allerbreitesten Brust aufspielt und sich da irgendwie total sicher war, dass sie da halt irgendwie das über die Zeit bekommen, dieses Spiel.
Ja, das ist eine sehr gute Frage, wie ich das aufgenommen habe, weil da musste ich jetzt nochmal kurz an das Schauen zurückdenken. Es waren widersprüchliche Gefühle, die das 2:2 mir hervorgerufen hat. Ehrlicherweise. Es war so eine totale Freude darüber, dass man aus dem Nichts zurück im Spiel ist. Und zugleich die lose Befürchtung, dass man das Spiel 2:2 spielt und deshalb die seit 83 Minuten herbeiersehnte Trainerveränderung wieder um ein Spiel aufgeschoben wird. Ich muss sagen, ich war in dem Moment einfach durch mit der Ära Tune, so sehr ich Daniel Tune mag, und hatte ein bisschen Sorge, dass dieses 2:2 dazu führt, dass es nicht ein Ende mit Schrecken, sondern weiterhin Schrecken ohne Ende wird.
Das ist ja für mich, könnte ja gegenteiliger kaum sein. Ich hatte auch noch ein nettes Gespräch beim Hochgehen da mit einer aus dem Block, wo wir immer uns freundlich begrüßen, wo dann die Quintessenz war, so, ja, hoffen müssen wir natürlich so, dafür sind wir ja auch Fans, dafür machen wir das ja, weil wir immer hoffen, dass wir irgendwann mal deutscher Meister werden und so. Und ja, da, ich glaube, meine etwas negativeren Emotionen kamen da von anderer Seite bei diesem 2:2. Da kann Lou auch gerne gleich einsteigen, weil wir uns da ja zu zweit auch drüber gefreut haben. Aber ich muss sagen, wieder besseren Wissens wahrscheinlich habe ich bis zuletzt gehofft, dass es irgendwie die Energiewende gibt und dass Daniel Tune dieser Mannschaft entlockt, was sie eigentlich in ihr, was sie eigentlich kann. Und ich bin weit davon entfernt, mich über einen Ausgleich nicht zu freuen. Genau, deswegen würde ich sagen, das habe ich sehr, sehr anders empfunden. Und genau, Lu kann ja jetzt nochmal kurz auf die negativen Emotionen, die wir trotzdem trotz des Ausgleichs, während des Ausgleichs, nach dem Ausgleich geteilt haben.
Ja, ich hab dann schon mit beiden von euch was geteilt. Also ich glaube, so rein stimmungsmäßig war ich im Moment des Ausgleichs schon auch eher bei Tim. Und habe dann irgendwie mich gar nicht auf diesen Ausgleich so richtig einlassen können, weil ich mich so unfassbar über Rasmussen geärgert habe. Also das ist glaube ich, innerhalb von ganz kurzer Zeit die dritte Situation, wo er halt irgendwie ganz ausdrücklich mit seiner Körpersprache zeigt, dass er überhaupt nicht bereit ist, irgendwie was für die Mannschaft zu tun. Arbeitet halt irgendwie vorher schon zweimal überhaupt nicht mit nach hinten zurück. Grauenvoll, wirklich. Und in der Situation ist es dann auch so, dass halt er den Ball verliert und halt einfach nach hinten trabt, die Mannschaft holt halt für ihn den Ball zurück und dadurch kommt er halt irgendwie erst in diese Situation, den Ausgleich erzielen zu können, weil er halt irgendwie nicht, nachdem er den Ball verloren hat, sofort mit nach hinten läuft. Ich meine, ist halt auch gerade erst eingewechselt worden, ne? Also da kann es halt irgendwie nicht um Fitness gehen. Und da habe ich mich halt richtig geärgert und ihn und schon irgendwie, glaube ich, als dann dieses Tor fällt, hat auch der ein oder andere Fluch meinen Mund verlassen, einfach weil ich mich so drüber geärgert habe. Und er hatte dann auch so ein bisschen den Gedanken von Tim irgendwie im Kopf, dass ich dachte, also aufgrund von der Leistung, wenn das jetzt hier 2-2 ausgeht, musst du eigentlich trotzdem unbedingt eine Veränderung halt auf der Trainerposition vornehmen. Ob die Verantwortlichen dann aber bei einem Unentschieden wirklich auch bereit dafür sind, sich das einzugestehen, steht dann halt irgendwie nochmal auf einem anderen Blatt. Von daher, ja, aber glücklicherweise musste man sich dann ja auch gar nicht so lange mit diesen Gedanken beschäftigen, weil man ja mehr oder weniger direkt im Anschluss dann halt eben auch das 3-2 kassiert. Wo übrigens auch Rasmussen wieder eine ganz, ganz vorzügliche Rolle halt irgendwie abgibt. Also kann man sich auch wirklich gerne nochmal anschauen, wie er wirklich, also da viele Sekunden lang einfach überhaupt nichts eigentlich verteidigt und völlig im luftleeren Raum irgendwie agiert und eigentlich nur darauf wartet, dass halt das Problem für ihn gelöst wird und er halt irgendwie wieder nach vorne sprinten kann. Und ja, ich meine, er ist natürlich beileibe nicht der Einzige in dieser Situation, der da nicht gut aussieht, aber es hat mich halt wirklich nochmal besonders geärgert.
Ich wollte noch kurz sagen, wenn es 2-2 fällt, dann freue ich mich natürlich, also verhalten darüber, dass man ausgeglichen hat, aber um den Bogen zu schlagen, natürlich hoffe ich dann, dass man noch ein drittes Tor macht und hoffe auf einen Sieg. Also es ist nicht so, dass ich dann denke, ach ja, 2-2 ist ja nett, sondern ich hoffe dann, dass man mit der Nachspielzeit, die ja schon der Schiedsrichter schon Anfang der zweiten Halbzeit ganz klar gemacht hat, hier in Nürnberg, ich sehe das, ich lasse das alles nachspielen, so, dass man halt noch ein drittes macht, weil man war ja dann für Fortuna-Verhältnisse so richtig am Drücker. Aber ja, was ich noch sagen wollte, worüber wir so abgefuckt waren, also ich vor allem, ist, dass der Rasmussen, nachdem er eben diese ganzen Verfehlungen, die Lou jetzt aufgeführt hat, dann sein Tor macht, wo er auch so ein bisschen, na gut, er bleibt halt irgendwie dran und ist aber auch ein bisschen glücklich. So, und dann aber in die Kurve kommt und so mit den Armen so nach oben wedelt, so macht mal Stimmung, so in die Richtung. Und das fand ich wirklich eine ganz schwierige Geste in der Situation, in der er sich gerade befindet.
Aber bevor das jetzt, weil ihr jetzt so auf meinen Eingangsbeitrag zu meinen Befindlichkeiten bei dem Ausgleich, bevor ihr das jetzt zu sehr verfälscht, ich sage, es war eine komische Gefühlslage, die ich da hatte. Ich sage nicht, dass ich mich geärgert habe darüber, dass man den Ausgleich macht, sondern dass die Freude, die sonst über einen Ausgleich natürlich 100% da ist, ein bisschen gebremst war. Und das habe ich das erste Mal seit langem verspürt. Natürlich will ich dann auch, dass sie das Spiel noch gewinnen. Aber ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass ein Ergebnis am Ende über die an diesem Tag völlig indiskutable Leistung hinwegtäuschen könne.
Ich glaube, uns ging es wahrscheinlich letztendlich allen ziemlich gleich. Und wir unterhalten uns jetzt halt irgendwie nur gerade darüber, auf welchen Punkt in diesen ambivalenten Gefühlen, die wir da alle gefühlt haben, man halt irgendwie genau den Fokus legt. Ich glaube, uns ging es da wahrscheinlich wirklich allen sehr, sehr ähnlich und das war wahrscheinlich auch nach dem Spiel so. Also da würde mich jetzt noch interessieren, Tim, wie hast du dann irgendwie dieses Spiel beendet, irgendwie sofort ausgeschaltet und versucht nicht mehr weiter drüber nachzudenken oder halt einfach in die Leere des Bildschirms gestarrt oder wie bist du damit umgegangen?
Also oder warst du glückselig, Tim?
Nein. Also,
weil endlich was für.
Also erstmal, wir waren uns eben in die Quere gekommen beim 2-3. Da wollte ich nochmal sagen, dass ja, bevor das 2-3 fällt, auch ein Schuss von Adriano Grimaldi bei diesen mehreren Schussversuchen von Nürnberg ja geblockt wird, dass man dann nicht am Ende sagen kann, ausgerechnet. ja, nach dem Spiel, ja, ich war irgendwie gar nicht in der Lage, irgendwie, also ich habe es einfach noch weiter geguckt, aber ich habe das nur noch so an mir vorbeirauschen gelassen. Also ich war schon platt, so ein bisschen wie Tune in den 11 Minuten Nachspielzeit, wie der auf der Bank gehangen hat. So habe ich auf meinem Sofa gehangen. Also saß schon, weil ich mir ja dann ziemlich sicher war, dass wir heute Abschied nehmen müssen von einem sehr sympathischen Mensch in diesem Verein.
Ja, ich glaube, im Stadion war es bei uns dann auch nicht so viel anders. Irgendwie, man wollte irgendwie gar nicht so richtig da sein, aber irgendwie so gehen ging auch nicht wirklich. Mhm. Haben wir da irgendwie noch ein bisschen in der Kurve gestanden, irgendwie noch ein paar Worte in unserer Gruppe gewechselt und ja, da hat man eben auch gesehen, dass halt Daniel Thun sich halt eben auch auf den Weg in die Kurve gemacht hat, irgendwie einmal durchs Stadion rund halt gelaufen ist, mehr oder weniger, glaube ich, die ganze Runde gemacht hat und es war einem irgendwie auch klar, ja gut, der verabschiedet sich jetzt hier und saugt wahrscheinlich irgendwie nochmal alles irgendwie ein bisschen auf, erinnert sich wahrscheinlich noch an das ein oder andere und ja, und dann haben wir uns natürlich auch irgendwie auf dem Weg nach Hause gemacht, ja, in Erwartung dessen, was dann irgendwie letztendlich kommen würde und ja, das ist dann aber so lange dauert, bis man halt eben diese Entlassung letztendlich auch bekannt gibt, dass haben wir, glaube ich, alle nicht kommen sehen und ist ja wirklich auch eine sehr, sehr seltsame Sache gewesen und einfach ein absolutes PR-Desaster. Und ich frage mich ehrlicherweise immer noch, es muss ja wahrscheinlich eine legitime Erklärung dafür gegeben haben, dass man das so geplant hat, dass man halt eben den Trainer erst entlassen möchte, wenn der Neue bereits unterschrieben hat oder dabei ist zu unterschreiben. Was kann eine logische Erklärung dafür sein?
Also, ich würde sagen, unser Vorstand Sport hat sich ja in dieser PK auch erstmal selbst entlastet. Im Prinzip mehr oder weniger gesagt, das war schon alles richtig und ging so nicht anders und es war ein sehr strammer Zeitplan. Können wir natürlich nicht so genau reinschauen. Mich hat auf jeden Fall eine Aussage von Alofs in dieser Vorstellungs-PK jetzt, würde ich sagen, besonders überrascht. Und zwar, dass eben die ganzen Vorgespräche, die man dann geführt hatte mit verschiedenen Traineroptionen in den vergangenen Wochen, dass die dann eben finalisiert werden mussten. So, und dann kann das natürlich sein, dass man sich da am Samstag trifft, drüber redet und dann erstmal den Manager von Markus Anfang anruft und sagt, so, wir würden das wohl mit dir machen. Ist das immer noch akut, dass du bei uns arbeiten würdest? Und dann dauern Sachen. Ich weiß es nicht.
Also, es ist ja verständlich, aber es spricht doch nichts dagegen, diesen Cut dann am Samstag oder wenigstens dann irgendwie am Sonntag zu ziehen und dann ja, halt Jens Langenege zur Not halt irgendwie ein Training leiten zu lassen oder auch zwei oder auch drei, wenn das hätte nötig sein sollen. Also ich frage mich halt immer noch, warum man sich dann halt irgendwie auf diese Agenda einigt. Nee, das muss halt irgendwie zeitlich komplett mehr oder weniger in derselben Minute geschehen. Es ist für mich wirklich unverständlich und auch wenn es halt einen Grund dafür gibt, finde ich, oder geben mag, dann hätte ich mir wirklich aus ganzem Herzen gewünscht, dass wir als Fans diesen Grund halt irgendwie erfahren, weil so wirkt es, als ob man da halt einfach mit einer unglaublich verdienten Person ja einfach richtig, richtig schlecht umgesprungen ist. Und es wirkt einfach wie eine riesige Respektlosigkeit und das finde ich absolut nicht in Ordnung.
Nee, also wie das am Wochenende vonstatten gegangen ist, das sucht seinesgleichen, habe ich so auch noch nicht in Erinnerung. Ich habe jetzt nicht jede Trainerentlassung der zweiten Liga in den letzten Jahren im Kopf, aber das war schon wirklich kein gutes Bild, was der Verein dort abgegeben hat. Und eine Erklärung dafür habe ich wirklich auch null. Also gibt keine gute Erklärung. Ist einfach unprofessionell.
Bei ist doch Klaus Allop sogar in einer Doppelrolle, oder ist er dann noch drin als Vorstand Sport und Kommunikation?
Ja, selbstverständlich.
Ja, Lu, dann vielleicht seht ihr einfach nicht, da sind halt wieder Profis am Werk. Wir sind Laien, auch in der Kommunikation. Klaus Allops ist qua Vertrag auch professioneller Kommunikator und Kommunikationsstratege. Der wird sich dabei bei was gedacht haben. Und wenn ihr und wir das nicht verstehen, dann sind wir vielleicht auch zu blöd.
Das mag sein. Jetzt sind wir auf jeden Fall schlauer. Jetzt wissen wir, wer neuer Trainer in Düsseldorf ist, und das ist Markus Anfang. Tja.
Ja. Also, ich muss sagen, die eingangs besprochene Trauer darüber, dass Daniel Thune jetzt wahrscheinlich entlassen würde, hat mit dieser Nachricht, die ich doch erstmal ziemlich schockierend fand, können wir mehr drüber reden, auch nochmal so kurz in Wut umgeschlagen. Aber vor allem ist mir da einfach ganz klar nochmal geworden, wie sehr wir Daniel Thune vermissen werden. So, das ist ja, also sportlich haben wir ja schon viel darüber geredet, und wie gesagt, ich war immer einer, der immer noch gehofft hat und so, und hatte aber ja selber auch irgendwann nicht mehr so viele Argumente. Aber was da für ein Mensch in den letzten 3,5 Jahren bei uns bei der Fortuna war, der wird uns noch sehr, sehr fehlen. Und da möchte ich gar nicht Markus Anfang dissen direkt, sondern einfach wertschätzen, wie viel Daniel Thune für Fortuna und auch für uns Fans gemacht hat. Also er hat ja auch eine Verbindung geschaffen zwischen der Mannschaft, mit der ja teilweise auch eine sehr, sehr hohe Identifikation stattgefunden hat. Und er hat aber auch so eine Verbindung geschaffen, auch zu den Fans, durch seine ganzen Statements, die er immer wieder abgelassen hat und so. Und das ist wirklich was, ja, das sucht seinesgleichen. Ich weiß nicht, das hatte irgendwie natürlich Friedhelm Funkel auf seine Art, hat da auch irgendwie eine spezielle Beziehung aufgebaut, und Norbert Meyer ja sowieso. Aber da, auch wenn er leider unvollendet bleiben wird, auch bei der Fortuna, da reiht er sich schon irgendwie ein.
Ich würde es sogar fast noch ein Level darüber setzen. Also Norbert Meyer finde ich schwierig, weil er halt irgendwie auch nochmal so ein ganz besonderer Charakter halt irgendwie war und so lange hier war und irgendwie auch so einen ganz besonderen Weg halt irgendwie gegangen ist, aus der dritten bis in die erste Liga, das eben auch mit einer besonderen Mannschaft. Aber Funkel war natürlich irgendwie einfach ein Charakter, aber da sehe ich jetzt Daniel Thune auf jeden Fall eine Stufe drüber, und das hat jetzt gar nicht was damit zu tun, dass halt Funkel sich halt irgendwie viel von dem, was er hier aufgebaut hat, dann nachher irgendwie wieder eingerissen hat, sondern Funkel habe ich halt nie in der Form irgendwie als Gesicht des Vereins erlebt, wie es jetzt Daniel Thune für mich gewesen ist. Und
hey, muss auch ich dir zustimmen.
Ja, Funkel hatte ja irgendwie, glaube ich, letztendlich immer irgendwie ein paar Kritiker, und Daniel Thune hatte ja, glaube ich, natürlich irgendwie dann seit dem verlorenen Relegationsspiel halt einfach Leute, die halt daran gezweifelt haben, dass es halt irgendwie mit ihm weiter nach oben gehen kann. Aber ich glaube, irgendwie an dieser Person Daniel Thune hat ja einfach niemand gezweifelt. So. Und ich glaube, irgendwie auch von außen ist er ja wirklich ganz, ganz stark irgendwie als derjenige wahrgenommen worden, der halt eben diesen Verein hier verkörpert. Und es wird, glaube ich, unfassbar schwierig, diese Lücke zu füllen. Das kann nicht nur eine Person machen. Und das ist eigentlich mehr oder weniger eine unschaffbare Aufgabe. Und es wäre erstmal schön, wenn man überhaupt es irgendwie wieder schafft, sich irgendwie ein bisschen mehr irgendwie mit diesem Verein, dieser Mannschaft zu identifizieren. Das haben wir irgendwie auch drüber geredet die letzten Wochen, dass uns das eh schwerfällt, uns mit diesem neu zusammengestellten Kader irgendwie zu identifizieren. Und wenn jetzt eben auch noch mit Daniel Thune dieser Identifikationsfaktor geht, dann schaue ich jetzt echt gerade irgendwie auf diese Saison und weiß irgendwie gar nicht so richtig, was mir da halt irgendwie positive Orientierung bieten sollen.
Also auf jeden Fall kann man festhalten, dass ich auch das ähnlich sehe wie ihr, dass ich Daniel Thune, was als Aushängeschild unseres Vereins über die letzten Jahre angeht, den rein gefühlsmäßig noch eine Stufe über Norbert Meyer und Friedhelm Funkel sehe. Mir ist allerdings nicht, also ich meine mir da selber auf die Schliche zu kommen, woran das liegt. Und zwar natürlich mit seiner Kommunikation gegenüber Fans, Medien und also hat er mal die richtigen Worte getroffen, mag ein Faktor sein. Ich glaube, was aber der entscheidende Faktor ist, ist, dass er über die Hälfte seiner Spiele als Trainer im Profibereich bei der Fortuna gemacht hat. Und ich meine, Norbert Meyer und Friedhelm Funkel kamen halt nach Düsseldorf und hatten schon mit ganz vielen anderen Vereinen ganz lange gearbeitet. Und ich glaube, dass das auch ein Teil dieses Gefühls ist. Da muss man, glaube ich, so ehrlich sein, dass er deshalb auch so zum Aushängeschild werden konnte, weil er ein toller Typ ist, aber halt auch, weil er in der einen Saison noch nicht so sehr vom HSV besetzt war und natürlich bei Osnabrück war er längere Zeit, aber insgesamt kommt er halt auf weniger Spiele für die beiden Vereine zusammen als mittlerweile für Fortuna als Trainer. Und deshalb ist er, glaube ich, auch so ein Aushängeschild geworden, dass man direkt
auch das
assoziiert.
Naja, und auch das, was wir ja uns schon gefragt haben, wie sollen wir uns mit dieser Mannschaft wieder identifizieren können? Wie sollen wir das lernen quasi mit dieser neuen Mannschaft? Und eine der Antworten war, ja, es kann halt über die Erfolge gehen. Ne?
Ja.
Und da muss man natürlich auch sagen, Daniel Thune ist gekommen, hat eine Mannschaft stabilisiert, hat dann eine gute Saison gespielt, nachdem wir ja in der Vorsaison irgendwie wirklich Angst hatten, komplett abzuschmieren, und hat dann einfach diese Ausnahmesaison hingelegt, mit seiner Mannschaft, mit natürlich auch einem absoluten Ausnahmekader, so in dem Moment dann, ne, im Endeffekt, damit so echt guten Fußballern. Und das ist natürlich dann nochmal gegipfelt in diesem Scheitern, was natürlich auch wenn man Fortuna ist, dann nimmt man einem das Scheitern ja nicht so richtig übel, sondern das schweißt einen ja nur noch mehr zusammen, so emotional, ne? Und wir hatten irgendwann mal eine Aufnahme, wo ich gesagt habe, komm mir nicht mit Meisterschaften, ich will irgendwie Düsseldorfer Jungs da sich zerreißen sehen, und natürlich will ich immer hin und wieder mal aufsteigen und so, und das ist dann, ja, natürlich ist es auch so eine Romantik und Romantisierung, die dann vorgenommen wird, aber so bei so einem Menschen, der irgendwie wirklich fast alle Höhen, aber gut, auch nicht alle Tiefen, die wir mitgemacht haben, aber der mal so ein Gefühl dafür bekommen hat, was es heißt, Fortuna Düsseldorf Fan zu sein oder Teil von diesem Verein zu sein, ne? Ja. So diese, ja, dieses, wir können es schaffen, wir wollen hoch hinaus, gleichzeitig werden drumherum irgendwie riesige Pläne geschmiedet und neue Dinge erfunden wie Fortuna für alle und so, und das wird alles so riesig aufgezogen, und dann, ja, scheiterst du an einem Elfmeter oder an einem, ja, einer Torchance in diesem Relegationsrückspiel, die du dann doch reinmachst. Und so.
Ja, also was auf jeden Fall hängen bleiben wird, ist, in der ganzen Zeit, in der ich Fortuna-Fan war, gab es halt nur drei Trainer, die länger an der Seitenlinie gewirkt haben als er. Das waren halt natürlich Alexander Ristitsch und dann halt die beiden eben schon genannten Friedhelm Funkel und Norbert Meyer. Und die haben halt alle mit der Fortuna halt mal den Bundesliga-Aufstieg geschafft. Und das ist halt das, was so auch diese Trennung jetzt, so nachvollziehbar sie ist, wirklich so traurig macht, weil es halt genau diese unvollendete Geschichte ist, die man sich für so einen Menschen, der einfach gut nach Düsseldorf gepasst hat, lange Zeit und das Aushängeschild war, so gewünscht hätte, dass er das, was da im Relegationsrückspiel passiert ist, nochmal gerade rücken kann. Unter dem ganzen Überbau stand ja auch die letzte Saison. Trotz allem, so schade das ist, es ist natürlich die absolut richtige Entscheidung, das jetzt zu machen.
Ja, sehe ich auf jeden Fall ganz genauso wie du, auch wenn es halt eben wirklich schwer fällt und ja, uns halt wirklich jetzt die letzten knapp anderthalb Jahre auch dieser starke Wunsch, glaube ich, getragen hat und eben auch so ein gewisser Trotz, so das halt irgendwie noch zurechtzurücken, was halt da im Mai in der Arena halt eben falsch gelaufen ist im Rückspiel gegen Bochum. Das hat jetzt halt eben nicht funktioniert und ja, und dann ist es, glaube ich, für uns alle klar, dass es eben die richtige Entscheidung ist, da jetzt auch einen Schlussstrich zu ziehen und einfach zu sagen, okay, es gibt einfach Sachen im Leben, die funktionieren halt nicht. Wir starten jetzt was Neues. Daniel Thun wird irgendwann was Neues starten und dann kann man halt eben irgendwann mit diesem Kapitel halt abschließen und letztendlich werden halt einfach, glaube ich, beide Seiten davon profitieren und das wünsche ich uns und das wünsche ich natürlich auch Daniel Thun.
Ja, da kann ich mich nur anschließen.
Ja, wünschen tue ich das uns auch, aber ich sehe das noch nicht als gegeben an. Also wir haben ja auch viele Gründe, mögliche Gründe für das sportliche Auftreten der Mannschaft neben Daniel Thun gesucht und ja Indizien für andere gefunden. Also ich bin jetzt noch nicht 100% davon überzeugt, dass es jetzt ohne Daniel Thun deutlich besser wird als mit ihm. Das soll erstmal gezeigt werden.
Das könnte so. Ja auch daran liegen, dass Klaus Allofs halt nicht nur Leiter der Kommunikation ist, sondern auch noch andere Funktionen im Verein.
Ja, genau. Wo er allerhöchstens genauso professionell agiert wie auf seinem Kerngebiet der Kommunikation. Ja, ja.
Ja, allerdings läuft er ja auch am Ende der Saison der Vertrag aus und vielleicht hilft ja irgendwie auch dieses sowohl sportliche als auch das Kommunikationsdesaster der letzten Tage, aber auch der letzten Wochen und Monate, dass man vielleicht da irgendwie auch von der Seite des Aufsichtsrats da nochmal eine andere Bewertung vornimmt und da vielleicht ja eben auch in der Mitgliederversammlung im November irgendwie mal die ein oder andere Frage stellt von Seiten der Fans aus. Also ich finde, das ist schon jetzt einfach auch ein krasses Jahr ist, was da irgendwie hinter uns liegt, ne, wenn man sich halt nochmal vor Augen ruft, dass der eigentlich diese sportliche Krise, die jetzt zu dieser Entlassung geführt hat, wirklich schon eigentlich im vollen Gange war, als man sich entschlossen hat, den Vertrag mit Daniel Thun um nicht nur zu verlängern, sondern da hätte man schon auch noch abwarten können, sondern dass man ihn halt irgendwie um 3 Jahre verlängert hat und dem Vernehmen nach war das ja dann auch, glaube ich, eines der höchsten Trainergehälter, wenn nicht sogar das höchste innerhalb der Liga zu dem Zeitpunkt. Und von diesem Vertrag sind jetzt halt eben erst, ich glaube, 3 Monate vergangen. Also natürlich müssen wir jetzt nicht davon ausgehen, dass Daniel Thun diese 3 Jahre zu Hause bei sich auf der Couch sitzen wird. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er erstmal eine kleine Auszeit nimmt. So, die hat er sich wirklich verdient. Das würde ich an seiner Stelle unbedingt machen, um die mal abschalten zu können und den Kopf frei zu bekommen. Und dann ist halt irgendwie die Frage, was ihn halt danach reizt, ne? Also ob er halt irgendwie nochmal in die zweite Liga gehen will und da irgendwie was Langfristiges macht. Ich könnte mir halt genauso gut vorstellen, dass halt irgendwie mit dem, was da hier Düsseldorf gezeigt hat, dass er da schon auch bei einigen Erstligisten dann auf dem Zettel steht, vielleicht nicht unbedingt für eine Aufgabe im Sommer, aber halt vielleicht für eine Aufgabe im Frühling, wenn es da irgendwie im Abstiegskampf nicht so gut aussieht. Und dass er sich dann vielleicht nächsten Frühling endlich diesen Traum von 15.30 Uhr erfüllen kann, was wir ihm ja, glaube ich, auch vorbehaltlos alle wünschen, auch wenn, ja, ich glaube, man möchte gar nicht drüber nachdenken, bei welchem Erstligisten oder bei welcher Mannschaft überhaupt das eigentlich auch nur einigermaßen akzeptabel für einen wäre. Da bleiben eigentlich keine übrig. Aber ja, trotzdem wünschen wir ihm das, glaube ich, alle, dass er sich das erfüllen kann. Und ich halte das für gar nicht so unrealistisch, dass man da irgendwie vielleicht im April irgendwo von einem Bundesligisten auf ihn zukommen wird, dass er sich bis dahin eben auch noch keine neue Aufgabe gesucht hat und dass er das dann machen wird. Und weil dann aber eben auch noch so viel übrig ist von dem alten Vertrag, kann ich mir eben auch gut vorstellen, weil das dann ja wahrscheinlich ein Vertrag mit sehr wenig Sicherheit sein wird, den er da unterschreiben wird, dass wir da dann noch einen sehr, sehr großen Teil Abfindung halt letztendlich zahlen werden. Und es ist natürlich, kann natürlich auch ganz anders kommen, aber so lapidar wie Klaus Allofs auf der Vorstellungspressekonferenz von Markus Anfang die Frage von einem Journalisten abgebügelt hat, ob das denn nicht irgendwie eine richtig schlechte Entscheidung gewesen ist, damals diesen Dreijahresvertrag mit Daniel Thun aufzusetzen. Ja, so einfach sehe ich das halt nicht. Also ich glaube, alles sagt da echt nur so ein Halbsatz dazu, ja gut, Daniel Thun wird bald irgendwo wieder arbeiten, Ende. So. Und so easy finde ich das halt ehrlicherweise nicht. So, ne? Und dazu kommt dann halt eben auch diese Zusammenstellung des Kaders im Sommer. Da haben wir in den letzten Wochen, glaube ich, häufig genug drüber gesprochen, was da alles falsch gelaufen ist. On top dann halt diese ganze schon Weißmann-Geschichte, die halt irgendwie in diesen Aufbruchsmoment, den es da halt im Sommer gab, ja, so reingeplatzt ist und allen, glaube ich, so ein bisschen die Lust auf die Saison halt verdorben hat. Und ja, darauf
ist es
dazu wirklich, kommt jetzt ja. Halt eben auch noch die Art und Weise, wie jetzt ja diese ganze Geschichte hier am Wochenende gelaufen ist. Finde ich alles ist halt ein richtig, richtig schlechtes Bild, was wir da abgegeben haben und was halt eben speziell die sportliche Leitung und ja halt eben auch die Kommunikationsabteilung des Vereins abgegeben hat.
Also ich würde diese Sean-Weißmann-Sache, ich würde das natürlich mitgehen, dass das alles katastrophal gelaufen ist und so. Aber also wie viel man da verhagelt hat, finde ich auch irgendwie so eine, naja, klar kann man versuchen, oder klar kann man irgendwie vermuten, dass das die Anfangseuphorie gebremst hat, aber das ist ja... Naja, mehr als Vermutungen ist es ja nicht, würde ich sagen. Also ich glaube nicht. Ich für meinen Teil glaube nicht, dass das einen krassen Einfluss hatte.
Ich meine jetzt nicht,
genau.
Es geht nicht davon, dass die Mannschaft jetzt deswegen so schlecht spielt. Also das kann natürlich auch sein, so, ne, dass sowas halt irgendwie auch echt eine scheiß Atmosphäre schafft. Aber ich meine einfach mal so ganz so diese Grundstimmung im Verein, die oder rund um den Verein. Also das hat ja schon auch einen deutlichen Effekt gehabt, meiner Wahrnehmung nach.
Kann natürlich sein. Ja, das möchte ich noch vielleicht sagen, dass ja wirklich bis zuletzt die Mannschaft darauf bestanden hat, dass es innerhalb der Mannschaft irgendwie funktioniert und dass man zumindest von Kapitänsseite aus, aber ja auch Cedric Itten sich nochmal deutlich pro Daniel Thun positioniert haben, was halt für mich eben das, was ich vorhin gesagt habe, nochmal unterstreicht. Also wir müssen mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Ja, vielleicht schließen wir dieses Daniel Thun-Segment jetzt ab. Ich möchte
sagen,
dass ihr mir sehr fehlen wird. Oder habt ihr noch was? Ihr
ja, ich habe auf jeden Fall noch was wir jetzt, glaube ich, noch nicht angesprochen haben. Auch wenn das für mich nicht so mit dem Gesicht Daniel Thuns irgendwie verbunden ist, weil auch dieser typische Hirschkuh-Moment von Daniel Thun, wo er über den halben Platz läuft und auf einer Jubeltraube liegt, mir nicht in Erinnerung geblieben ist. Ich weiß gar nicht, wie das bei dem Ausgleich gegen Köln da war, ob er da auch in der Jugendtraube
war. Doch, da war das zum Beispiel
da schon,
so.
Ne?
Ja, ja.
Mhm. Aber zumindest bei den Pokalspielen ist es mir nicht im Kopf geblieben und wir müssen auf jeden Fall auch nochmal unterstreichen, dass in der grandiosen Saison Daniel Thun eine Mannschaft bis ins Halbfinale des DFB-Pokals gecoacht hat und Mal sehen, wann wir das nächste Mal erleben dürfen. Also das war ja einfach auch eine ganz grandiose Geschichte.
Und nie ein DFB-Pokal-Heimspiel zu Hause erleben durfte.
Ach, meine ja Güte, leider. Wie bitter ist das denn bitte?
Gehört dann auch dazu.
Ja, ja.
Ja. Ich fand das gerade sehr schön, dass Beaumont von den besonderen Mannschaften, ich weiß nicht, wer das vorhin sagte, eben um diese Norbert Meyer und auch Friedhelm Funkel Mannschaften. Und ich glaube, mit Daniel Thun geht halt ein weiteres Gesicht einer Mannschaft, die doch für eine Zeit lang auch wieder sehr besonders war, wo wirklich was entstanden ist. Und ich hoffe einfach, dass nicht jetzt eine lange Durststrecke wieder kommt mit vielen Trainern, vielen Spielern, viel Geld, was verbrannt wird. Und ja, genau. Und danke, Daniel Thun.
Ja, da können wir uns, glaube ich, alle anschließen. Also danke für die 3,5 Jahre, die wir hier dich mit dem Podcast begleiten durften. Und mal sehen, wann das nächste Mal du in die Arena kommst, mit welchem Verein auch immer. Dann für ein Spiel drücken wir dann mal nicht die Daumen.
Ja, ein Trainer geht, ein neuer wird relativ kurz danach vorgestellt. Durchgesickert ist das ja letztendlich dann, glaube ich, schon am Sonntagabend. Ich glaube, wir haben ja wahrscheinlich wie die meisten Fortunen am Wochenende auch sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, in einem absoluten Elend irgendwelche Ticker, irgendwelche sozialen Medien oder sonstige Internetseiten zu refreshen, um zu schauen, was passiert. Hattet ihr Markus Anfang als einen veritablen Kandidaten wirklich auf dem Schirm? Habt ihr euch überhaupt großartig Gedanken darüber gemacht, was da passieren könnte? Oder habt ihr euch eher überraschen lassen?
Ja, Markus Anfang hatte ich auf dem Schirm. War für mich direkt einer der Kandidaten, der möglicherweise uns vor die Nase gesetzt wird.
Und auch ehrlich gesagt, erstmal für mich ein No-Go. Und da würde ich gerne drüber sprechen. Aber genau, wie war es denn für dich, Lou?
Ja, ich glaube, genauso wie für euch beide. Also war für mich auch auf jeden Fall auch ein Kandidat, den ich irgendwie direkt auf dem Schirm hatte. Also auch jemand, wo ich auch direkt dachte, da das könnte jetzt von der sportlichen Ebene halt irgendwie auch ein bisschen passen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe noch ein bisschen mehr Angst als die meisten anderen, dass wir halt diese Saison richtig unten reinrutschen könnten und dass wir da halt einfach eine mehr oder weniger untrainierbare Mannschaft haben von Spielern, die halt hierher gekommen sind, weil man ihnen versprochen hat, dass wir um den Aufstieg mitspielen und dass da einfach ganz viele vom Kopf gar nicht dafür bereit sind, halt irgendwie diese Tugenden an den Tag zu bringen, die es halt für unten drin braucht, dass dazu halt irgendwie noch viele mit persönlichen Wehwehchen, Verletzungen, fehlender Fitness zu kämpfen haben, sodass das einfach ein ganz, ganz schlimmer Cocktail sein könnte, um halt da wirklich unten reinzurauschen. Und deswegen war mir eigentlich sehr wichtig, dass der nächste Trainer auch die Liga gut kennt und da halt nicht so viel Anlaufzeit halt irgendwie braucht so und hatte auch gehofft, dass man das halt irgendwie in der sportlichen Leitung so sieht. Dann ist natürlich irgendwie auch Markus Anfang jemand, an den man da sofort denkt. Und dass das jetzt irgendwie ein Trainer ist, an den halt auch ein Klaus Allofs sofort denkt, weil man ja, glaube ich, auch, also wenn man sich anschaut, wie halt das Scouting von Spielern passiert in dem Verein, dann kann man sich vorstellen, wie emsig halt das ganze Jahr über halt irgendwelche spannenden Trainertalente gescoutet werden, nämlich gar nicht.
Ganz genau.
Auch ein Markus Anfang ganz oben halt irgendwie auf einer Liste erscheint, ist ja irgendwie auch vollkommen klar und deswegen hat einen das eigentlich, glaube ich, überhaupt nicht überrascht. Ich hatte aber auch erst das Gefühl, dass ich dachte, genau wie du, Moritz, boah, Alter, das kannst du uns eigentlich nicht verkaufen mit der Geschichte. Speziell die mit dem Impfpass. Und wie dazu kommt es halt irgendwie noch, dass auch wenn Anfang jetzt ja schon zweimal bei Fortuna war, das halt schon auch jemand ist, den ich sehr, sehr stark mit dem ersten FC Köln irgendwie assoziiere, kommt ja, glaube ich, auch daher, ist ja irgendwie auch Fan, und finde ich dann auch einfach immer, ja, nicht so cool auf jeden Fall. Hat man natürlich auch bei jemandem wie Funkel so ein bisschen drüber hinwegsehen können, als er hier war. Und das werden wir mit Sicherheit auch bei Markus Anfang irgendwie können oder können müssen. Ja, aber irgendwie vor allen Dingen natürlich diese persönliche Geschichte, auch wenn die jetzt natürlich ein bisschen schon auch ein paar Jahre her ist, aber ich fand es im ersten Augenblick schwer zu akzeptieren. Ja, gerade halt eben natürlich, das natürlich eben nicht auf so einer sportlichen Ebene, sondern eben auf dieser menschlichen Ebene, wo ja irgendwie so das Downgrade zumindest gefühlt ja einfach kaum größer sein könnte, wenn man halt irgendwie gerade Daniel Thun gehen lässt.
Korrekt.
Aber ich meine,
sag du erst mal.
Ja, ich würde erstens sagen, es ist einfach quasi eine sehr, sehr schwierige, wenn nicht unlösbare Aufgabe, uns da jemanden hinzusetzen, wo wir menschlich sofort das Gefühl haben, der tritt da in die Fußstapfen Daniel Thuns. Ich glaube, das ist völlig unmöglich. Und ja, ich meine, diese Impfpass-Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen, also ist natürlich immer noch total daneben, so, ne, er hat da ja einen Impfpass gefälscht, so, finde ich total daneben, ist aber, also dieses, das geht gar nicht, ist einfach eine Sache, die sich auch in der Hitze, der in the heat of the moment damals so ergeben hat, ne, und das ist halt auf jeden Fall ein Fehler, definitiv. Er hat sich ja dann irgendwie versucht, da auch nochmal, naja, zumindest zu erklären. Er hat gesagt, gut, das war ein Riesenfehler und ich habe da gelogen und ich bin dann da aus der Lüge nicht mehr rausgekommen. War dann aber ja auch nochmal Karneval feiern. Aber genau, ich würde einfach, weil er dann damals zumindest auch medizinische Bedenken und so angeführt hat, würde ich einfach sagen, ist aus der heutigen Perspektive, finde ich es einfach nicht mehr so krass, wie ich es damals fand. Ich bin aber eben mit diesem Gefühl von wegen, okay, Markus Anfang, letzter Mensch, das ist dann hängen geblieben. Und dann hat er noch in Dresden gearbeitet, dann dachte ich, es passt, weil dann hast du sofort auch den Stempel, dann ist er wahrscheinlich Querdenker und wahrscheinlich auch noch Verschwörungstheoretiker und so weiter. Was natürlich Quatsch ist, das weiß ich nicht, da habe ich auch nichts zu gefunden. Aber dass eben diese krasse Abwehrreaktion bei mir erstmal da war, hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass in so einem Moment, wo so eine Pandemie ist und dann jemand so exponiert ist, so eine Scheiße baut, mich das doch sehr, sehr aufgeregt hat und auch zu Recht, aber dass das dann auch einfach überdauert hat. Und da würde ich jetzt zum Beispiel auch genau mir eingestehen, dass das einfach nicht ganz korrekt ist, jemanden an einer Aktion zu messen für immer. Es wurde ja auch schon drüber geredet, Norbert Meyer war ja auch nicht gerade beliebt, als der zu euch kam, so. Ist auch richtig, die Situation ist natürlich eine andere, weil es nach wie vor ja auch eine ziemliche Scheißaktion mindestens war und hoffentlich niemanden wirklich in Gefahr gebracht hat. Trotz alledem würde ich sagen, nachdem ich jetzt die PK gesehen habe, lass es mal auf dich zukommen, was Markus Anfang für ein Mensch ist, weil ehrlich gesagt habe ich ihn ansonsten kaum als Menschen wahrgenommen. Ich habe ihn als Fußballer der Fortuna wahrgenommen und in den Zeitungen, als er seinen Impfpass gefälscht hatte und natürlich als Trainer an der Seitenlinie, aber ansonsten habe ich von Markus Anfang menschlich erstmal überhaupt keine Ahnung und das musste ich mir dann eingestehen.
Danke. Voll zur Zustimmung. Meine Aversionen waren aber auch direkt nach Verkündung nicht so groß. Aber ich habe natürlich wahrgenommen, wie es insgesamt die Aversionen und ausgerechnet der hochgekocht sind. Die Fallhöhe nach Daniel Thune ist halt groß und lass ihn da ein paar Wochen ankommen. Und natürlich, die Aktion ist zu verurteilen, aber dadurch sollte man nicht ein Leben lang geächtet werden.
Ja, also ich finde es eigentlich auch gut, wenn man Menschen, vor allem wenn sie was bereuen, halt auch irgendwann eine zweite Chance gibt. Das können wir hier auf jeden Fall tun, würde ich denken. Und vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wenn halt irgendwie auch für uns Fans halt jemand auf Daniel Thune folgt, der halt irgendwie auch gar nicht diesen Anspruch hat, glaube ich, diese Persönlichkeit halt eben auszufüllen und dem das vielleicht auch einfach ein Stück weit egal ist. So, weil dieses Gefühl vermittelt Markus Anfang mir halt irgendwie schon, dass es halt ein ziemlich professioneller Typ ist, der auf jeden Fall irgendwie weiß, worauf es in der zweiten Liga ankommt und der sich vielleicht auch einfach an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch einfach ein bisschen weniger eine Platte macht wegen gewissen Dingen. Und das ist vielleicht auch einfach genau das, was wir halt im Augenblick brauchen. Und mit diesem Gedanken bin ich dann, glaube ich, jetzt, nachdem ich das ein, zwei Tage habe sacken lassen, auf jeden Fall auch zumindestens vorsichtig optimistisch, dass man da vielleicht halt für die Situation, natürlich so insgesamt strategisch für den Verein, glaube ich eher nicht, aber jetzt für die aktuelle Situation, um jetzt erstmal irgendwie in der Liga halt irgendwie klarzukommen und um in dieser Saison anzukommen, dass man da vielleicht eine ganz vernünftige Entscheidung getroffen hat.
Ja. Der ist natürlich, also Markus Anfang ist, was ich eben bei Daniel Thune meinte, warum der einfach diese, neben seinen menschlichen Fähigkeiten noch diese absolute Strahlkraft in Düsseldorf entwickeln konnte, weil man ihn jetzt mit Düsseldorf nach 3,5 Jahren nur noch identifiziert. Markus Anfang hat schon x Vereine durch und der muss jetzt einfach hier seine Arbeit machen und wird noch ganz lange mit anderen Vereinen assoziiert werden. Und von daher ist es jetzt ein komplett anderes Game als noch vor, also wenn man jemanden holt, der jetzt noch nicht so ewig in der zweiten Liga seine oder auch in der ersten Liga seine Fußstapfen hinterlassen hat. Trotzdem habe ich mich mal dadurch, dass er ja jetzt nicht ganz unbeleckt schon bei vielen Vereinen Dinge angepackt hat, einfach mal durch so ein paar Forenbeiträge oder Blogs geklickt, wo auch teilweise nochmal gesagt wurde, was da an Markus Anfang auf uns zukommt. Er ist ja beim FC und bei Kaiserslautern unter anderem mal nicht so, hat den Job da nicht so zu Ende gebracht, wie er es wollte. Und da steht nach dem Abschied vom FC aus einem fannahen Blog zum Beispiel, ein gewichtiger Grund für sein Scheitern wäre, dass er und seine Co-Trainer wenig einnehmend und empathisch den Plan vom Fußball vermittelt hätten. Es gäbe kaum Soft Skills, welche heutzutage bei potenziellen Bundesliga-Trainern gefordert sind. Und dann wird noch gesagt, da ist damals irgendwie irgendwie 3/4 der Saison beim FC damals, bevor sie dann beinahe den Aufstieg verspielt haben, noch unter Markus Anfang dasselbe System gespielt worden, was wohl Markus Anfang auch in mehreren Interviews gesagt hat, was er immer vom Kader aus entwickelt, das System. Und dann haben die irgendwann umgestellt und da ist dann die Saison fast, hat dann fast Schiffbruch erlitten. Das war so das Ding, weil beim ersten FC Kaiserslautern bei seinem Antritt wurde er vom Treffpunkt Betzer auch gefragt, ob er so ein Spielsystem hätte, was er auf seine Mannschaft immer implizieren will, und er hat schon gesagt, er geht irgendwie von den Spielertypen aus und die Organisation muss sich dann am Kader orientieren, und wenn man hat ja viele Vereine schon bedient, und wenn man da mal so durchklickt, dann ist es tatsächlich so, dass man jetzt nicht sagen kann, es gibt jetzt einen Markus Anfang Fußball, den wir jetzt hier erwarten können, sondern er hat halt mit unterschiedlichen Teams unterschiedlich agiert. Allerdings, was ich noch ganz witzig fand, was ich noch gefunden habe, ist, dass er wohl auch beim Antritt beim FCK drei Prinzipien genannt hat, die immer bei ihm sich durchziehen, egal wie er spielen lässt. Und zwar eine bestimmte Ordnung im Spiel behalten. Das heißt, dieses Anpassen auf den Gegner scheint man bei Markus Anfang nicht erwarten zu können, sondern er wird sich jetzt den Kader wahrscheinlich angucken und gucken, in welcher Ordnung spielt man mit diesem Kader am besten. Dann das Zweite, was man beobachten muss in den nächsten Wochen, ob man das sieht, ist Mut. Also wo wir jetzt immer gesehen haben, dass sehr viel nach hinten gespielt wurde und kein Mut in der Mannschaft war, da sagt er, das kann aber auch einfach so ein absoluter, was man halt als Trainer so sagt sein, dass Fehler bitte gemacht werden dürfen, bloß nicht Fehler vermeiden wollen, dass der größte Fehler sei der Unterlassungsfehler, dass man sich gar nicht traut, Fehler zu machen. Und genau, das sind so die Sachen, dass er mutig und offensiver spielen will, und dann passieren halt Fehler. Keine Ahnung, was man da nächste Wochen von sehen wird oder morgen schon gegen Heracles Almeno. Aber das sind so die ersten Sachen.
Tim hat extra vor der Aufnahme noch den Namen geübt zu sagen, und jetzt hat das on air verkackt.
Almelo. Ja. Schade. Ja. Aber genau, von daher mal abwarten. Wir können jetzt nicht sagen, da kommt jetzt der Trainer und der lässt jetzt den Markus Anfang Ball spielen.
Dazu gibt's ein ganz gutes Video, was auch bei Twitter schon geteilt wurde, beziehungsweise auch da habe ich es erst gesehen. Ich weiß jetzt gerade leider nicht, von wem. Wer bei Twitter ist, kann es sicherlich in der Bubble finden. Da wird schon ein bisschen drauf eingegangen, vor allem mit der Brille auf FCK und auch Dresden, was so ein Markus Anfang Fußball sein könnte. Und da ging's eben schon um, also Formationen natürlich, 4-3-3 gerne und aber auch variabel und so, aber eben auch darum, dass der schon gerne hochpressen lässt und eben auch wie sein Vorgänger viel auf Wert auf Energie legt und aber durchaus mit Lautern zwischendurch auch mal so das, was wir zuletzt als Zweitliga-Fußball betitelt hatten, so ein auf schnelle Umschaltmomente bauen und so. Und ich habe das Gefühl, so spielt Lautern auch jetzt noch häufig. Also schnell den Ball nach vorne, schnell Mittelfeld überbrücken, bisschen weiter hinten warten. Vielleicht, ja, ist das auch variabel dann. Aber ich lege euch dieses Video auf YouTube sehr ins Herz, auch wenn ich nicht weiß, wie ihr es finden könnt.
Ja, also ich finde schon, dass wir uns da zumindest jetzt erstmal versprechen sollten, dass sich zumindest der Ballbesitz irgendwie in den Zahlen verbessert, aber eben auch in der Qualität, dass wir da jetzt irgendwie einen Trainer bekommen, der halt wirklich erstmal einen offensiven Ansatz hat. Und ja, und da hoffe ich halt irgendwie auch ganz besonders, dass wir einfach mehr Bewegung sehen werden. auf dem Feld, dass sich halt irgendwie mehr angeboten wird, dass halt irgendwie mehr Läufe gemacht werden, dass halt bessere Läufe gemacht werden, wo halt irgendwie auch ein klarer Gedanke dahinter ist. Und dass man vielleicht es irgendwie sogar schafft, mit diesen Läufen halt irgendwie auch mal den einen oder anderen Raum irgendwie aufzuziehen, den man dann bespielen kann. Und ich denke ja schon, dass wir auch sehen werden, dass sich das Pressing verbessert, beziehungsweise dass das halt einfach gefährlicher wird, dass wir weiter vorn pressen werden unter Markus Anfang und dass man da halt eben auch mehr hohe Ballgewinne hoffentlich irgendwie draus erzielen wird. Was man, glaube ich, schon irgendwie bei Markus Anfang in der Vergangenheit häufiger gesehen hat, ist, dass seine Mannschaften auch konteranfällig sind. Das ist natürlich irgendwie ein Problem, dass wir sowieso schon mit irgendwie in diese neue Ehe bringen. Also da muss man auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Aber ich finde vor allen Dingen halt der Punkt, dass einfach Markus Anfang jetzt nicht überall riesigen Erfolg gehabt hat, aber zumindest eigentlich überall halt so ein solides, gutes Mittelmaß irgendwie gewesen ist. Das macht mir schon viel Hoffnung, weil mehr möchte ich ehrlicherweise überhaupt nicht mehr von dieser Saison. Also ich habe jetzt ja schon auch irgendwie in einigen Bewertungen da Text gesehen von Leuten, die sich dann immer gleich fragen, ob es jetzt irgendwie direkt unter Anfang halt irgendwie wieder in Richtung Aufstiegsplätze gehen kann. Da würde ich halt ganz klar sagen, das sollte überhaupt nicht unser Anspruch sein, sondern halt überhaupt erstmal irgendeine Art von Solidität irgendwie erreichen und uns in Richtung der einstelligen Tabellenplätze halt irgendwie orientieren. Und da glaube ich ehrlicherweise schon, dass Markus Anfang das schaffen kann. Natürlich kann ich halt irgendwie nicht bewerten, wie gut das halt irgendwie mit diesem Kader, wo glaube ich ja schon auch der ein oder andere Graben wahrscheinlich irgendwie herrscht, wie gut das halt letztendlich möglich ist. Das muss man dann sehen.
Ein Graben, vermutest du?
Also ich würde ja sagen, dass das natürlich alles durchaus die Hoffnung ist, ne? Aber es war ja auch Anfang dieser Saison. Also ich glaube, worauf wir vor allem hoffen sollten, ist vielleicht nicht, dass wir jetzt aufsteigen, sondern natürlich hoffen wir auch noch, dass wir aufsteigen. Aber was uns ja jetzt seit dieser Saison und der ganzen vergangenen Saison fehlt, ist so eine Entwicklung, wo wir das Gefühl haben, da greifen so langsam Sachen ineinander und dann sind vielleicht die Ergebnisse noch nicht so zu 100% oder so. Aber die große Hoffnung ist ja, finde ich, dass Markus Anfang das irgendwie hinbekommt, mit dieser Mannschaft da an so Mechanismen zu feilen und zu arbeiten und eben diese Mannschaft, die er da gerade vorfindet, ein bisschen besser ansprechen kann, als das anscheinend Daniel Thun gelungen ist. So. Mhm. Ne? Also es ist, würde ich sagen, erstmal nur eine Hoffnung und das ist noch nicht gegeben, weil ich halte Daniel Thun nicht für einen schlechten Trainer. Wir hatten ja jetzt trotzdem seit über einem Jahr das Gefühl, dass es natürlich auch mit dieser Relegation, die man verloren hat, auch schwierig da zu sagen, da knüpft man jetzt sofort an und greift an. Vielleicht müsste man sogar sagen, wow, er hat die Nachrelegationssaison nicht komplett in den Sand gesetzt. Aber genau, also ich bin da noch nicht so überzeugt von, also natürlich sehe ich, dass das passieren kann, aber ich sehe da keine Garantie. Und ich glaube, meine große Hoffnung ist, dass wir eben sehen, dass da Stück für Stück Sachen besser funktionieren. Also jetzt machen wir ganz kurz einen Bogen zu Nürnberg. Muslia, mega geiler Kicker. Sieht man ja, wie der Bälle annimmt und sowas. Spielt so viele Fehlpässe und ignoriert konsequent, dass links jemand an ihm vorbeizieht, ein ganzes Spiel lang, so, wo ich mich halt frage, ob Daniel Thun ihm nicht sagt, wenn der links an dir vorbeiläuft, dann spiel den bitte an. Und dass Muslia das dann nicht umsetzt, liegt dann Ja, möglicherweise daran, dass er nicht das Vertrauen in den Trainer hat oder dass er sich selbst für den Geilsten hält oder wie auch immer, weiß ich einfach nicht. Aber die Hoffnung ist ja, dass man solche einfachen Abläufe jetzt mit einer neuen Ansprache, mit einem neuen Trainer wieder besser hinbekommt. Aber ich sehe es einfach noch nicht als gegeben an. Das wollte ich nochmal kurz sagen.
Ja, ich meine, letztlich, keine Ahnung, es ist jetzt auch nicht so, dass man hier gerade Pep Guardiola oder so verpflichtet hat. Es ist halt Markus Anfang. Ich erwarte jetzt auch keine Wunderdinge. Ich hoffe halt einfach, dass er in diesem Moment jetzt diesen Impuls, den diese Mannschaft ja dringend irgendwie gebraucht hat, geben kann. Ich hatte mich ja eben schon dazu geäußert, als Lou das gesagt hat, Gräben in der Mannschaft, meinst du jetzt ein Graben, dass halt Markus Anfang jetzt erstmal viele Einzelgespräche führen muss, um auch diesen Verlustschmerz des vorherigen Trainers irgendwie aufzufangen. Das hat er ja in der Pressekonferenz ja auch schon viel beschrieben. Oder gehst du davon aus, dass es innerhalb des Kaders irgendwelche Gräben gibt? Das würde mich als erstes interessieren. Die Frage stelle ich jetzt schon mal. Und als zweites hoffe ich halt einfach, dass das nicht zu komplex ist, was sich jetzt Markus Anfang für die ersten 10 Tage vornimmt, sondern dass er halt relativ schnell der Mannschaft sagen kann, wie er spielen möchte, weil das Spiel gegen Braunschweig ist schon ein extrem wichtiges Spiel für die Stimmung im Verein, aber auch für insgesamt, wo es in dieser Saison hingeht. Und er hat jetzt keine gesamte Vorbereitung. Er hat halt jetzt zwar die Länderspielpause, aber ja, es ist halt trotzdem so, dass jetzt relativ schnell die Mannschaft irgendwie zu einem positiveren Selbstwert auch zurück und zu Selbstvertrauen zurückfinden muss. Denn aus der Vorbereitung des FCK vor der letzten Saison habe ich ja auch noch was rausgesucht, wo Mittelfeldmann Philipp Clement sagt, dass ihm der Kopf manchmal rauche, weil Markus Anfang eine Spielweise mit viel Ballbesitz, aber auch eigenständigen Systemwechseln der Mannschaft während der Partie einfordert. Trotzdem hätte die Mannschaft diese Philosophie rasch verinnerlicht. Ich hoffe einfach, dass da jetzt nicht was zu Komplexes von Anfang und seinen Co-Trainern probiert wird, innerhalb der nächsten 10 Tage umzusetzen, sondern dass man nach und nach aufbaut, weil das hat schon richtungsweisenden Charakter, das Spiel gegen Braunschweig.
Ja, aber genau das ist eigentlich das, was es, genau das ist das, was mich eigentlich gerade so positiv stimmt, dass ich mir ziemlich sicher bin, Markus Anfang kommt gerade nicht das erste Mal in so eine Situation. Der ist wirklich ein Fachmann für diese Liga. Der weiß genau, dass man eine Mannschaft jetzt nicht überfordern kann und dass man das jetzt sehr, sehr einfach halten muss. Und ich glaube auch, dass ich meine, du hast jetzt gerade dieses Zitat von Philipp Clement genannt. Das ist aber auch jemand, der, glaube ich, dann bei Kaiserslautern ziemlich schnell außen vor gewesen ist. In den letzten 1-2 Jahren schon auch. Also es ist dann auch jetzt auch eher eine Zuschreibung von meiner Seite, bin ich auch ganz ehrlich. Aber ich glaube, hängt jetzt auch so ein bisschen an der Pressekonferenz zum Beispiel, aber irgendwie auch so an der gesamten Art und Weise, dass ein Markus Anfang sehr gut darin ist, in einfachen Worten einer Mannschaft das auf den Weg zu geben, was er halt von ihnen erwartet. So, das ist was, was ich dem absolut zutraue, dass er da halt eine gute, angepasste Ansprache für so eine Mannschaft halt eben wählen kann, auch speziell jetzt auf diese Situation hin. Und ja, und da wissen wir halt auch, dass das halt von der Seite von Daniel Thun in den letzten 1-2 Jahren oft nicht geklappt hat, ne? Dass da Daniel Thun oft gesagt hat, ich erreiche die Mannschaft nicht, die Mannschaft hat gar nicht das umgesetzt, was ich wollte, ich bin mir nicht sicher, ob die Mannschaft mich verstanden hat, genau. aus der Mannschaft kamen ähnliche Stimmen, dass man irgendwie nicht das umgesetzt hat, was der Trainer eigentlich mit auf den Weg gegeben hat. Und gerade in der jetzigen Situation, wo man halt den halben Kader ausgetauscht hat und irgendwie auch Leute dazu geholt hat, die Liga vielleicht gar nicht so gut kennen teilweise, oder eben auch keine Erstsprachler Deutsch sind und so weiter, kann das halt irgendwie nochmal, kann sich halt sowas halt irgendwie nochmal besonders stark irgendwie niederschlagen. Und da habe ich echt Hoffnung, dass es ja, wie schon gesagt, dass es Markus Anfang eben einfach halten kann. Und auf die andere Frage noch, ich kann mir schon gut vorstellen, dass es da in der Mannschaft extrem rumort. Also weil man eben auch sehen kann, dass es halt gerade beim Einsatz zum Beispiel ein paar Leute gibt, die weiterhin jetzt bis zum Ende voll mitgezogen haben und eben andere, die eigentlich fast ab dem ersten Spieltag sich nicht voll reingehangen haben. Und gerade wenn man sich auch so anhört, wie teils ein Oberdorf, aber gerade auch ein Florian Kastenmeier jetzt die letzten Wochen gesprochen haben, also ich glaube, die sind fuchsteufelswild auf einige Teile der Mannschaft, und da würde ich mal fast vermuten, dass es da größtenteils um Neuzugänge geht. Und für mich wirkt es überhaupt nicht so, als wäre diese Mannschaft irgendwie eine Einheit. Und das war in den letzten Wochen auch ehrlicherweise überhaupt gar nicht zu sehen.
Da möchte ich dir zustimmen.
Gut, aber also gehst du davon aus, dass es zwischen gekriselt hat, zwischen Alteingesessenen und Neuen, weil sich da eine Ungleichbehandlung widerspiegelt, oder was ist deine These?
Ich glaube einfach, dass es jetzt wahrscheinlich vor allem zuletzt gekracht hat, weil man da einfach verschiedene Auffassungen gehabt hat. Also ich kann jetzt ganz, ganz spekulativ natürlich, aber eben auch sehr, sehr klar, glaube ich, diese Gegenpole im Kastenmeier und zum Beispiel Rasmussen nennen. So, ne? Es gibt aber auch andere wie Sela zum Beispiel, wo man einfach sieht, dass die halt, die machen halt so ein bisschen ihr Ding, aber das ist es dann halt irgendwie auch. Und man kann das aber eben auch noch weiterführen. Und ich habe jetzt keinen Einblick in das Innenleben der Mannschaft, aber es ist halt für mich eine völlig logische Sache, dass gerade halt eben jetzt auch die neuen Kapitäne mit Kastenmeier, Oberdorf und so weiter da natürlich auch irgendwie ein paar klare Ansagen machen und wohl auch gemacht haben werden, dass man sich wahrscheinlich sowieso irgendwie auch ein paar Mal ziemlich laut jetzt in den letzten Wochen die Meinungen gesagt haben dürfte. Und dass dann aber vielleicht irgendwie auch einige hierher gekommen sind, die halt mit gewissen Ansprüchen hierher gekommen sind und sich halt auch denken, hey, ich muss mir von euch überhaupt nichts sagen. Ich habe letzte Saison noch bei Ajax gespielt. Also es tut mir auch leid, dass ich da jetzt Rasmussen so in den Fokus nehme. Das gilt mit Sicherheit auch für viele andere, aber da ist es ehrlicherweise am alleroffensichtlichsten irgendwie zu sehen. Und ich bin mir ziemlich sicher. Also ich meine, das ist ja auch nichts, was jetzt total untypisch ist, ne? Also sowas kommt häufig vor. Ich bin mir auch sicher, dass zum Beispiel letztes Jahr ein Meiren von Brederode in der Hinrunde den einen oder anderen Anschiss bekommen haben wird. Aber da war, glaube ich, einfach noch so das Fundament der Mannschaft halt irgendwie vielleicht noch ein bisschen ein größeres, und man hatte eben auch nicht diesen großen Umbruch, so dass einem dann letztendlich vielleicht irgendwie nur blieb, sich entweder zu fügen, und das hat ja dann mit Van Brederode hervorragend geklappt irgendwie, oder zumindest gut geklappt in der Rückrunde, oder eben halt relativ schnell halt eben den Verein wieder zu verlassen, wie das halt mit dem Noam Bamba gewesen ist. Jetzt glaube ich allerdings, dass halt die Anzahl derjenigen, die halt irgendwie neu dazugekommen sind, halt eben so groß ist, dass das halt eben gar nicht so besonders auffällt und dass man da halt eben auch ganz gut mitschwimmen kann, halt eben in so einem Kreis von Leuten, die sich da halt irgendwie einfach ungerecht behandelt fühlen, vielleicht so ein bisschen, die nicht zufrieden mit ihren Einsatzzeiten sind und deswegen vielleicht auch einfach mit dem Trainer halt einfach sehr, sehr unzufrieden gewesen sind.
Das ist ja die Frage, ob sich das dann jetzt ändert, nur dadurch, dass ein neuer Trainer da ist. Weil
es könnte ja sein,
neu gemischt. Oh ja, aber Bruno Labbadia wird auch nur 11 Spieler aufbieten. Bruno Labbadia, sag ich schon. Markus Anfang wird auch nur 11 Spieler auf den Platz schicken können. Also, ja. Gut. Schauen wir mal.
Ja. Aber wie geht's denn für euch? Oder wollen wir weiter? Ich habe eigentlich noch eine Frage, so wie geht's jetzt für euch weiter? Seid ihr jetzt mehr invested, weil irgendwas Neues passiert, weniger invested, weil Tune weg ist und die Identifikation mit beinahe gänzlich fehlt oder
also entscheidend ist auf dem Platz, ne? Um mal diese Floskel.
Okay, also du kannst das so an dem Erfolg quasi, der dann kommen.
Ganz im Ernst.
Ausrichten.
Ja, ich bin mir auch so wie ich euch kenne, wenn ihr jetzt Gegenteiliges sagt, ihr könnt es nicht am Erfolg ausrichten, dann werdet ihr natürlich, weil ihr es hier on air gesagt habt, auch noch einige Wochen vor euch hertragen, dass ihr das so gesagt habt und trotzdem.
Das habe ich doch immer so gesagt.
Genau, ja. dass 5:0 gegen Braunschweig halt mit Achselzucken quittieren. Nein, ganz im Ernst. Ich erwarte mir einfach einen ansehnlicheren Fußball. Wenn das klappt, dann war es die richtige Maßnahme, jetzt zu wechseln. Dass es natürlich nicht so sein wird, also gehen wir mal vom Best Case aus. Man schafft jetzt den absoluten Turnaround und, keine Ahnung, wird am Ende noch Dritter und steigt auf. Selbst in dem Moment werde ich an Daniel Thun denken. Und wie viel geiler es wäre, dass jetzt Daniel Thun dieser Aufstiegstrainer ist, so. Da führt kein Weg dran vorbei. Egal, was sportlich jetzt durch Anfang erreicht wird. Aber klar, momentan warte ich jetzt erstmal bis zum Braunschweig-Spiel und bis dahin bin ich echt extrem gespannt, ob man jetzt sieht, was in dem Kader steckt, ob das irgendwie herausgekitzelt werden kann durch einen anderen Trainer. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Und auch auf die Personalentscheidungen, ob da jetzt sich Verschiebungen ergeben, die wir gar nicht so auf dem Schirm hatten. Weil wir sind ja nicht jeden Tag beim Training. Und ob jetzt bestimmte Spieler, die vielleicht vorher wirklich gesagt haben, ja, keine Ahnung, ich reiß mir doch jetzt für Daniel Thun nicht den Arsch auf, weil ich kenne ihn erst seit 2 Monaten, um es mal überspitzt zu sagen, plötzlich nochmal merken, ja, okay, jetzt ist ein neuer Trainer da, und jetzt muss ich halt um meine Chance kämpfen. Wenn ich bei dem auch wieder außen vor bin, dann kann ich irgendwie meine Station hier in Düsseldorf fast abhaken. Dann war das eine falsche Entscheidung. Vielleicht werden da Dinge nochmal angestoßen und ich bin sehr gespannt. Ich erwarte mir keine Wunderdinge, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich von jetzt auf gleich sage, ja, ohne Daniel Thun ist alles scheiße. So.
Ich finde, du hast das schön gesagt mit dem Aufstieg, den wir erreichen können und werden trotzdem mit einem weinenden Auge auf Daniel Thun schauen. Das finde ich sehr passend. Das finde ich, hast du schön gesagt. Also ich meine, für uns als Podcast ist es natürlich auch spannend, jetzt mal, vielleicht nimmt dann auch die Qualität unserer Analyse wieder zu, wenn wir tatsächlich mal was Neues entdecken können und so. Es hatte sich ja auch hier so ein bisschen festgefahren, aber ich würde sagen, das trifft uns auch nur eine Teilschuld, weil wir haben es ja alle gesehen, jetzt das letzte Jahr, dass sich da ja systematisch nicht so viel verändert hat. Genau. Deswegen, also ich glaube, ich bin offen dafür, eine ja, mich wieder mit der Mannschaft und dem Verein zu identifizieren, aber ich muss sagen, nach der Relegation ist jetzt fast anderthalb Jahre später doch merklich eine Ära zu Ende gegangen, ja. Und das fühle ich auf jeden Fall auch, nicht nur mit Daniel Thun, sondern auch den ganzen Abgängen, ja, die da kamen.
True.
Ja, gehe ich auf jeden Fall auch mit. Also ich glaube, ich werde auf dieser emotionalen Ebene, wenn es irgendwie um diese Identifikation geht, bin ich schon irgendwie etwas weniger invested, aber natürlich freue ich mich irgendwie auch auf das Neue und bin auf jeden Fall deswegen rein auf so einem Interesse-Level her auf jeden Fall mehr invested oder werde mehr invested sein und werde schon alleine auch deswegen mehr invested sein, wie ich gerade feststelle, weil ich für die nächsten vier Spiele, für die nächsten vier Pflichtspiele der Fortuna schon eine Eintrittskarte besitze. Von daher bleibt mir gar nicht so viel übrig, als mich da jetzt quasi kopfüber hineinzustürzen. Von daher, ja, let's go.
Let's go.
Ja. Ja, willst du uns denn noch dran teilhaben, was uns da erwarten könnte? Oder wollt ihr noch was Abschließendes sagen?
Ich, als Überleitung für Braunschweig habe ich mir noch was zurechtgelegt. Was war das letzte Zweitligaspiel von Markus Anfang? Eine Auswärtsniederlage gegen Eintracht Braunschweig. Und da schließt sich der Kreis. Danach
ist er in Kaiserslautern
gegangen worden.
Ausgerechnet. Naja.
Ja, da hat sich der tiefe Abstieg in die Archive auf jeden Fall für gelohnt. Sehr schön, ganz hervorragend. Wir werfen dann jetzt doch irgendwie einen kleinen Blick voraus auf das Heimspiel gegen Braunschweig in gut 10 Tagen ist es dann letztendlich auch doch schon. Und fahren da natürlich mit der großen Hoffnung in die Arena, dass wir endlich mal einen Heimsieg holen, dass wir vielleicht sogar das erste Mal in dieser Saison überhaupt erstmal in Führung gehen. Das wäre schon irgendwie nicht so schlecht, nachdem wir jetzt sogar schon die ersten Heimtore bejubeln konnten. Und da muss man dann auch sagen, mit Braunschweig kommt auf jeden Fall auch ein Gegner, der diese Aufgabe auf dem Papier gar nicht so schwierig erscheinen lässt. Neben Magdeburg wahrscheinlich gerade das Team und Bochum halt auch, am allermeisten krisengeschüttelt sind gerade. Braunschweig ist sehr gut in die Saison gestartet, man hat die ersten beiden Spiele gewonnen, hatte dann ein relativ denkwürdiges DFB-Pokalspiel gegen Stuttgart, stand da ganz, ganz kurz vor der Sensation, ist dann im Elfmeterschießen ausgeschieden. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber das muss wirklich ganz fantastisch gewesen sein. Und seitdem ist halt ein bisschen die Luft raus. Also in den 6 Spielen seitdem hat man gerade einmal ein einziges Pünktchen holen können. Und sehr viel von dem, was man eben im Sommer neu angestoßen hat, steht mittlerweile halt wieder ein bisschen in Frage. Letztendlich hat man sich jetzt aber entschieden, nochmal am neuen Trainer Heiner Backhaus festzuhalten, den ich auf jeden Fall auch gleich ein bisschen näher noch vorstellen werde. Der Anspruch und die Erwartung, mit der Braunschweig in die Saison gegangen ist, war wahrscheinlich so das ekligste und das intensivste Team der Liga zu sein. Schlägt sich jetzt vor allen Dingen im Augenblick erstmal dadurch nieder, dass man schon 4 Platzverweise in den ersten 8 Spielen kassiert hat. Und die ganze Idee ist eigentlich, dass man ganz, ganz viel über Einsatz und Zweikampfhärte kommt, dass man den Gegner eigentlich so richtig auffressen will, dass man dem wirklich alle Lust am Fußballspielen nehmen will. Und das bedeutet aber eben auf der anderen Seite auch, dass im Augenblick nicht so richtig klar zu sehen ist, was man denn machen möchte, wenn man mal selber den Ball hat. Und das wird halt im Augenblick in Braunschweig eben auch sehr, sehr stark kritisiert, dass halt eben diese Spielidee mit Ball einfach sehr schwer zu erkennen ist und dass man eben auch ziemlich harmlos ist, was man zum Beispiel daran sehen kann, dass kein Team in der ganzen Liga weniger aufs Tor geschossen hat bisher. Man ist halt irgendwie auch, weiß ich, in der Passquote, in den Ballbesitzwerten, auch im Pressing, relativ weit hinten, und das ist eigentlich, glaube ich, nicht das, was man sich letztendlich so gedacht hat. Ich habe schon gesagt, es geht dem neuen Trainer Heiner Backhaus irgendwie vor allen Dingen um diese Faktoren wie Einstellung, Mentalität und so weiter. Und das ist aber halt eben auch was ihm halt in den letzten Stationen, die er gehabt hat, das hat ihn eben auch sehr, sehr weit gebracht. Ist bei Alemannia Aachen vor 2 Jahren aufgestiegen und hat die Mannschaft dann ziemlich souverän eben auch in der Liga gehalten. Und deswegen hat man sich dann eben im Sommer von Braunschweiger Seite entschieden, ihn zu verpflichten. Ist aber eben auch eine ziemlich streitbare Person, würde ich sagen, weil ja, ich glaube, bei seinen ganzen letzten Stationen ist man nicht so allzu gut auf ihn zu sprechen. In die Saison 23/24, also vor 2 Jahren, ist er halt eben noch als Trainer von BFC Dynamo Berlin reingegangen. Bekommt dann halt eben nach ein paar Wochen das Angebot von Alemannia Aachen und hatte wohl eine dementsprechende Klausel im Vertrag, also verlässt dann im September den Verein, wechselt zu Aachen. Wie gesagt, kann es dann halt schaffen, direkt im ersten Jahr aufzusteigen, eben weil er diese hohe Intensität halt irgendwie der Mannschaft vermitteln kann, sodass sie halt eben eine Siegesserie starten kann, hält die Mannschaft dann in der ersten Saison in der dritten Liga und versichert mehrfach und sehr, sehr deutlich, dass er den Verein auf gar keinen Fall verlassen wird und dass er halt hier dabei ist, was aufzubauen, nur um dann halt kurze Zeit später halt eben doch nach Braunschweig zu wechseln. Versichert dann, dass er auf gar keinen Fall irgendeinen Spieler mitnehmen wird nach Aachen. Auch das ist nicht der Fall. Es wechselt dann, also mittlerweile sind dann auch, es ist ja, glaube ich, jetzt im Braunschweiger Kader mindestens einer, der halt eben auch dann von Aachen mitgenommen wurde und so weiter und so fort. Plus,
bitte? Aus Bitte? Aachen, nicht nach, ja, egal. Ja,
genau.
Aus Aachen mitnimmt, nicht nach, ja.
Und zusätzlich gibt es dann irgendwie noch diese Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, mit diesem Prozess, wo er halt sogar aussagen musste Anfang dieses Jahres, weil er, und das ist wahrscheinlich irgendwie kaum zu vermeiden gewesen in den letzten Jahren in Aachen, halt irgendwie auch Kontakt da mit der, vielleicht auch mal das Hooligan-Szene, mit der Rechtsextremen-Szene halt irgendwie nennen möchte, hat da irgendwie ein Video geliked von jemandem, der sich dann letztendlich wegen des Inhalts dieses Videos, wo es zu extremen Gewaltexzessen gab, dann vor Gericht verteidigen musste. Dieses Video hat Backhaus halt eben, glaube ich, geliked und sogar irgendwie positiv kommentiert und hat dann vor Gericht dargelegt, dass er halt dieses Video nicht angeschaut hat, sondern das irgendwie gemacht hat, ohne sich das anzuschauen, dass er irgendwie auch nicht wusste, was derjenige, der ihm dieses Video geschickt hat, irgendwie, dass es halt eben jemand aus der Hooligan-Szene, der rechtsextremen Szene halt eben gewesen ist. Also so ganz, ganz allgemein gibt mir das alles irgendwie einen ganz, ganz fiesen Beigeschmack, aber ist halt eben so der Fall und hat halt eben nicht dafür gesorgt, dass man sich halt eben bei Braunschweig nicht für ihn entschieden hätte. Und ja, jetzt ist er halt eben in der Krise. Spieler, die man auf jeden Fall noch auf dem Schirm haben sollte, sind zuallererst irgendwie für mich Lino Tempelmann. Das ist auch ein Spieler gewesen, von dem ich gedacht habe, dass das derjenige sein wird, quasi der Unterschiedsspieler sein wird für Braunschweig in der Saison, ist ja, glaube ich, in der letzten auch schon gewesen. Allerdings jetzt schon viele Spiele verletzt ausgefallen, kommt jetzt aber gerade wieder zurück und sollte gegen die Fortuna auf jeden Fall auch wieder in der Startelf stehen können. Sehr, sehr durchsetzungsstark, so als 8er-10er, hat einen richtig guten Distanzschuss und es ist auch bitter nötig, dass er zurückkommt, weil man es halt eben bisher nicht ausreichend schafft, Offensive zu kreieren. Meistens klappt es nur, wenn man einmal mit Christian Conte, einer der 3 schnellsten Spieler der Liga, wie so oft in den letzten Jahren, oder mit Renjan Yadimji, einen weiteren schnellen Spieler, irgendwie, wenn man die beiden mit ihrer Geschwindigkeit eben einsetzen kann. Yadimji, ausgeliehen von der TSG Hoffenheim, eigentlich so ein typischer Mittelstürmer, der aber sehr, sehr beweglich ist und durchaus auch mal einen Kopfball setzen kann. Aber wie gesagt, ganz interessant, dass eben eigentlich da auch das hervorstechendste Attribut irgendwie erstmal der Speed ist. Ja, wir können uns jetzt natürlich auch schon mal kurz fragen, wie erwarten wir die Fortuna in diesem Spiel? Erwarten wir, dass es da zu personellen Wechseln kommen wird? Ist natürlich irgendwie sehr, sehr spekulativ, ob Anfang da jetzt irgendwie alles umwirft, ob der einen komplett neuen Weg geht oder ob er halt gar nicht so viel ändert und einfach nur das ein oder andere Detail irgendwie anpasst. Gibt es irgendwas, wo ihr jetzt sagt, so, boah, das ist so ein Punkt, das würde ich total interessant finden, wenn jetzt wieder eine Spieler reinkommt oder wenn vielleicht irgendwie dieser Spieler irgendwie auf eine andere Position geschoben wird. Erwartet ihr zum Beispiel, weiß ich nicht, dass zum Beispiel ein Emma Iyua nach hinten gezogen wird? Weiß ich nicht. Also solche Dinge wären ja irgendwie alle denkbar vielleicht.
Ja, erwarte ich, weil auf diesem 5-Minuten-Trainingseindrücke-Video von Markus Anfang Training bei YouTube immer, glaube ich, immer Linksverteidiger gespielt hat. Zumindest sah es so aus. Also vielleicht wird das passieren. Ansonsten möchte ich mich da wirklich nicht... ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Vielleicht, wenn Tim morgen das Heracles-Almelo-Spiel geschaut hat, wird er da mehr zu sagen können. Aber auch Markus Anfang meinte ja, wir gucken uns das jetzt mal an und dann überlegen wir uns nächste Woche, wie wir was mit den Spielern machen. Ich glaube, es dadurch, dass es keine feste Stammelf gab die ganze Zeit, wird es für mich außer ein paar Säulen gibt's da ganz viel Chance für Überraschungen und ja.
Also ich glaube tatsächlich, dass wie Lou das schon gesagt hat, Markus Anfang ja ein Experte ist, wie er so eine Mannschaft jetzt anpacken muss. Und das heißt, er wird jetzt nicht von jetzt auf gleich die Aufstellung auf links ziehen. Und alles andere hängt wirklich davon ab, was da jetzt in dieser Woche im Training gezeigt wird. Und da, das ist Glaskugel. Das Einzige, was ich, wo ich mir fast sicher bin, ist, dass halt die Achse, sag ich mal, von hinten nach vorn, Kastenmeier, Oberdorf, Elazusi, der fand ich gegen Nürnberg sehr ordentlich gemacht hat, Muslia und Itten, die werden wahrscheinlich alle spielen und ansonsten lasse ich mich überraschen.
Hast du da Gedanken zu, Lou? Die uns jetzt überraschen könnten.
Ja, ich erfreue mich auf jeden Fall gerade irgendwie an diesem Gedanken, dass die, ich glaube, vor ungefähr einem Jahr von uns ja sehr heiß debattierten Achsenspieler ja scheinbar da sind und ja eigentlich auch genau in der Definition, dass es halt eben von hinten nach vorne, dass man da eben die Zentrale besetzt hat mit Torwart, Innenverteidiger, defensive Mittelfeldspieler, Stürmer und dann von mir aus mit Muslia auch noch der offensive Mittelfeldspieler dazu. Gehe da auch komplett mit, was Tim sagt. So, das sind irgendwie auch die gesetzten Spieler für mich. Breithaupt wahrscheinlich auch. Also auch wenn der bisher überhaupt noch gar nicht angekommen ist. Aber bei dem habe ich zumindest die Hoffnung, dass er das irgendwie hinbekommt. Also der hat ja auch letztes Jahr in Kaiserslautern unter Markus Anfang, glaube ich, ganz gute Leistungen gebracht. Und da möchte ich einfach weiter optimistisch sein. Das Problem ist natürlich, es gibt super viele Chancen, genau wie Moritz das auch sagt, auf dann irgendwie für alle weiteren drumherum. Aber das sind dann eben vor allen Dingen die Flügel und da sind wir halt eben personell nicht so gut aufgestellt. Und von daher kann es eben auch sein, dass da eben auch die Optionen von Markus Anfang relativ limitiert sind und es dann eben schon allein deswegen gar nicht so große Überraschungen geben wird. Aber ja, also ich glaube, das Auffälligste für mich ist eigentlich fast, dass ich mir mittlerweile mit diesen Eindrücken jetzt irgendwie auch von Nürnberg, also dass ich nicht mal aus allen Wolken fallen würde, wenn wir auf einmal Jordi de Weijs in der Startelf sehen würden. Einfach weil der rein von der Körpersprache und von der Ruhe, die er ausstrahlt, besser aussieht als Daland und eigentlich auch als Schmidt, auch wenn wir von Schmidt jetzt natürlich auch irgendwie zuletzt weniger gesehen haben, aber auf jeden Fall deutlich besser als Daland. Ich kann es eigentlich überhaupt nicht glauben, dass ich das sage, aber an dem Punkt sind wir jetzt mittlerweile auf der anderen Seite natürlich auch überhaupt nicht einzuschätzen, ob das irgendwie realistisch ist und wir sollten vielleicht auch gar nicht mehr so viel spekulieren, haben wir jetzt wirklich irgendwie auch schon viel gemacht, sondern uns einfach überraschen lassen, wie es jetzt weitergeht und werden dann wahrscheinlich schon erste Eindrücke morgen in diesem Freundschaftsspiel oder Wettkampfspiel, wie der neue Trainer es ja nennt, gegen Heracles Almelo bekommen und dann geht's einfach in 10 Tagen auch schon weiter.
Genau, für uns geht's dann wahrscheinlich ein paar Tage später weiter und ihr werdet wieder von uns hören. Und dann sehen wir, ob aus der Energiewende, die nicht geschafft wurde, zumindest ein kleiner Neuanfang geworden ist.
Wollen wir sehen. Wir hoffen es. Bis dahin erholt euch alle, liebe Fortunen und Fortuninnen, von diesen anstrengenden und emotionalen Tagen. gönnt euch eine Länderspielpause und kommt in 10 Tagen wieder frisch ans Werk ins Stadion.
Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann. Ciao, ciao.